Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, Stefan, mein Lieber. Hi, hi.
Ja, hallo. André, unser neuer Präsident, oder wie soll ich sagen?
Richtig.
Und natürlich, absolut, wie immer, wir dürfen es nicht vergessen. Haltet euch fest, es kommt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und natürlich auch guten Abend an unsere lieben Zuhörer, wann immer ihr diese wundervolle Podcast-Folge hört.
Es ist ein Traum. Ich schlafe dabei immer schön ein. Genau, denke an deine Worte. Mhm. Ja, Stefan, herzlich willkommen. Das ist ganz toll. Ja, I'm the President. Nein, das ist natürlich nicht richtig. Aber heute in der Folge wollen wir mal über ganz viele tolle Dinge reden. Und zwar, ich war tatsächlich im Bundestag, beziehungsweise in den Räumlichkeiten des Bundestags. Also das hört sich dann immer noch viel schlimmer an, wenn ich sowas sage. Und da gab es ein sehr, sehr spannendes Meeting, was wir hatten. Und da werde ich heute ein bisschen berichten. Mhm. Aber vorweg vielleicht, das ist ja letzte Woche explodiert. Naja, erst rauf, dann wieder runter, wie so eine Rakete. Jetzt kommt der Cliffhanger. Wie eine Rakete, rauf und runter. Genau.
Das ist der IPO von,
ja, genau, der IPO von SpaceX. Aber vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen Marktdaten, ja. Genau. Also, Wahnsinn.
Ja, definitiv. Also, man kann sagen, auf jeden Fall ein extrem gelungener Launch. Wie eine Rakete, kann man schlussendlich sagen. Und festhalten.
Der erste Billionär.
Ja. Ja, also es ist
irre.
Also ich glaube, Eröffnungspreis war bei ungefähr $150 pro Share, also für die breite Masse zugänglich bei Listung. Und wir haben dann auch dann gesehen, dass es so in den ersten 5 Minuten schon direkt auf knapp $163 hochgeschossen ist und hat sich dann bei 155 wieder gefangen. Und seitdem ging er dann auch richtig streng Richtung 200, hat es aber nicht geschafft. Ungefähr so $176, $177 war dann erstmal der Cap. Und dann ging es auch eine ganze Zeit lang erstmal wieder bergab. Also so gute 2,5 Stunden ist die Aktie dann mal so um 10% wieder eingebrochen. Das meine ich halt, ja, bei diesen IPOs, es geht hin und her und es kann halt auch mal teuer werden, wenn man dort den falschen Entry bekommt, wenn man zu hoch einsteigt und dann auch vielleicht nervöse Finger hat, wenn man jetzt beispielsweise sagt, boah, guck mal, der macht einen Raketenstart und ich kaufe jetzt, sagen wir mal, bei $175. Und dann entwickelt sich in den nächsten 2 Stunden die Aktie komplett gegen dich und du bist mit deinem Investment schon 10% in 2 Stunden im Minus, dann juckt's bei den meisten dann doch schnell wieder zu verkaufen, weil könnte ja abstürzen, ja. Und deswegen sage ich halt auch, IPOs ist, es ist nichts für schmache Nerven. Und der Börsentag, es war ja auch, der Launch war ja auch auf dem Freitag spannenderweise. Das heißt, da kommt auch noch das böse Wochenende, wo man keinen Zugriff drauf hat und dann geht natürlich halt auch die Pumpe. Schlussendlich hat die Aktie dann bei $172 geschlossen am Freitag, also insgesamt trotzdem im Plus, aber hat sein High natürlich auch nicht mehr erreicht. Dann kam natürlich das böse, böse lange Wochenende, aber an sich auch stabil geöffnet und dann über den Montag dann halt auch einfach komplett weiter raketenmäßig nach oben geschossen und hat dann am Montag schon bei fast $200 geschlossen. Also wahnsinnig starker IPO dort von SpaceX und aktuell befinden wir uns bei ungefähr $208 der Share. Und in der Spitze war die Aktie sogar schon bei über $225. Das heißt, diese Aktie hat innerhalb der, ja, sag ich mal, der ersten 1,5 Wochen ein Plus von 50% hingelegt. Wahnsinn.
Das ist schon irre. Das ist schon irre. Also ich muss ja zugeben, ich war da sehr skeptisch. Also ich war wirklich sehr skeptisch. Natürlich machen, also das ist klar, wenn dann viele in den Markt kommen, dass das Ding natürlich erstmal raketenmäßig nach oben geht. Ich dachte aber tatsächlich, dass es dann gestern, also sprich an dem Montag, deutlich nach unten geht. Das habe ich mir irgendwie, hatte ich das gedacht und dass es nicht nochmal nach oben kippt. Gut, aber vielleicht kommt meine Wahrheit ja irgendwann später. Wir werden sehen. Ja. Vielleicht schießt das Ding auch, keine Ahnung, auf $1,000. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht, aber genau. Uiuiui, Spekulation.
Spekulation. Immer vorsichtig sein.
Ja, aber es ist der Wahnsinn. Also das muss man wirklich neidlos anerkennen, dass das Ding so durch die Decke gegangen ist, hätte ich nicht gedacht. Aber, du sagst es schon richtig, man muss natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt kommt die Gier. Jetzt kommt die Gier von ganz, ganz, ganz vielen, die natürlich sagen, hey, das Ding ist ja fast verdoppelt. Ich habe, weiß ich nicht, so viel schon gemacht. Viele sehen das natürlich jetzt. Jetzt wird es natürlich auch nochmal extra durch die Presse gehypt, dass sie also einen Raketenstart hingelegt haben, um das Wort nochmal zu benutzen. Und dann kommen natürlich nochmal die vielleicht deutlich Unwissenderen, kommen natürlich jetzt hinein, um da jetzt nochmal vielleicht ein bisschen was mitzunehmen. Und das Mitnehmen wird wahrscheinlich in die Gegenrichtung sein, wie es so häufig ist.
Ja. Das kann natürlich sein. Also bei so starken Profiten, und man muss ja auch, wie gesagt, drüber nachdenken, dass ja auch früher Investoren, also in den Seed Rounds vor dem IPO, wo dann halt natürlich auch Aktienpakete schon für weniger über die Theke gegangen sind, die sind natürlich jetzt nochmal deutlich massiver im Plus, wo sich natürlich ein Verkauf jetzt auch schon schlussendlich lohnt, um natürlich auch wieder breiter zu diversifizieren, eigene Businesses zu starten und. Es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum Leute dann halt ihre Pakete verkaufen. Es gibt natürlich dann aber auch in der Regel, gibt es einen Cliff mit dabei. Das heißt, sie müssen auch für einen bestimmten Zeitraum gehalten werden. Gerade wenn du vor Börsenstart das Ganze bekommst und sowas. Die Verträge kennen wir natürlich nicht. Deswegen wissen wir auch nicht, wann könnte ein Abverkauf kommen oder wie auch immer. Wichtig ist halt immer zu verstehen, in der Börse ist es wie im normalen Leben auch. Es geht mal rauf, es geht mal runter. Aber insgesamt steht diese Aktie doch sehr, sehr gut da. Und was man natürlich auch einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen darf, ist, dass sich SpaceX mit diesem IPO in die Top 7, es schwankt natürlich jetzt, weil die Aktie natürlich auch noch relativ volatil ist, aber in die Top 7 der Nasdaq-Unternehmen, also der größten Unternehmen in den USA, katapultiert hat und reiht sich jetzt kurz nach Börsenstart direkt zwischen Amazon und Microsoft von der Marktkapitalisierung ein. Also schon ein sehr, sehr starker Start.
Das ist sehr faszinierend, ja. Also wirklich mit diesem ja, Durchstarten, dass sie so weit schon gekommen sind. Die Frage, die ich bei vielen bekommen habe, wann passiert das denn jetzt, dass SpaceX in die ETFs reinkommt? Also sprich, wann wird denn jetzt ein ETF aufgelegt und so weiter und so weiter? Und ich habe mich mal schlau gemacht. Tatsächlich ist es so, dass das jetzt nicht so einfach mal nonchalance passiert. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit werden natürlich jetzt viele dort draufspringen und natürlich auch die Shares dort in die ETFs einbauen. Aber wenn wir das zum Beispiel im S&P 500 sehen, das dauert. Also da wird erstmal geprüft, gemacht, getan und dann, ich hatte geguckt, knapp 6 Monate kann das dauern, bis die tatsächlich dann auch und gelistet werden, beziehungsweise ein Jahr, bis sie dann wirklich auch gelistet werden in diesen Dingen. Ja.
Mhm.
Schön.
Ja, aber da wird noch viel passieren. Also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe oder ob natürlich ihr das auch mitbekommen habt, dass selbst OpenAI aktuell einen Börsengang plant und die schon die Unterlagen bei der SEC eingereicht haben. Das ist jetzt gerade in Prüfung. Das heißt, es kann sogar schon bald der nächste riesige IPO vor der Tür stehen. Also an der Börse geht es munter weiter aktuell. Gerade das Thema AI stimmt. Und Technologie ist natürlich auch einer der stark wachsenden Märkte in den nächsten Monaten und Jahren. Also wir sehen ja gerade, wie in der Technologie Fortschritt gemacht wird, gerade auch mit AI. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Überleitung zum Thema AI, Technik, Deutschland, Bundestag, Gesetze, was kann da denn auf uns zukommen?
Richtig.
Da gebe ich doch direkt ab zu unserem Experten, den Limandre.
Ach Gott, ist das schön. Ja, ich war eingeladen über den Bundesblock an dem 7. Roundtable im Bundestag. Das ist wirklich im Gebäude des Bundestags stattfand. Das war mir so nicht bewusst. Ich war schon in vorigen Roundtables auch mit dabei. Die Einladung ist in dem Fall von der Fraktion CDU-CSU ausgesprochen worden, dort doch mal sozusagen Rede und Antwort zu stehen. Was ist denn alles technologisch alles möglich? Wie kann man denn Technologien miteinander verbinden und ähnliches? So, und das Ganze begann tatsächlich mit einer schönen Zugfahrt und der Zug war schon pünktlich, das war schon ein Novum, ja, muss man ganz klar sagen. Schönes Wetter, man hat sich dann vorher, bevor das Ganze stattfand, schon ein bisschen getroffen, an der Spree gibt es einen schönen Biergarten und ähnliches, also es war so ein bisschen, es war schöne Stimmung. Also so möchte ich vielleicht mal sagen. Es war wirklich nett. Viele Menschen, die man mittlerweile ja auch kennt, und es ist so ein bisschen wie Klassentreffen. So habe ich das so ein bisschen empfunden. Also wirklich sehr, sehr nett. Und ja, und dann ging es dann irgendwann im späten Nachmittag, ging es dann halt rüber zum Bundestag. Dort ist es ja so, wer schon mal dort war, man kann es nur zu einer bestimmten Uhrzeit wird man auch hineingelassen. Das heißt, man wird dann auch durch diese Security Gates erst dann durchgelassen. Und ja, wir waren viel zu früh an diesen Security Gates. Und dann hieß es dann, ja, jetzt müssen wir erstmal warten. Ja, wie lange denn? Ja, ungefähr eine Stunde. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir 200 Leute draußen standen. So, das heißt, man steht so zwischen den Schulklassen, die jetzt gerade noch reinkommen. Man steht so zwischen den anderen Visits von anderen Externen. Ja, wir standen dann irgendwie mit 200 Personen sozusagen vor der Tür. Es fing dann leicht an zu regnen. Also es war dann sehr unangenehm. Aber es hat dann alles wunderbar funktioniert. Man hat genug Gesprächsstoff sozusagen vor der Tür. Und ja, wurde dann auch eingelassen. Das hat natürlich schon einen gewissen Effekt, muss man schon ganz klar sagen. Ja, also wenn man in dieses Gebäude reinkommt, sehr amüsant und sehr prägnant natürlich auch. Es war, wie gesagt, aufgeheiterte Stimmung. Man kommt dort rein und man guckt direkt in diesen großen Plenarsaal, also das, wo diese blauen Stühle stehen. Ja, also dieses Rund, wo da drüber dieser Kegel ist, wo man halt oben auch von oben halt reinschauen kann. Wir sind dann nach oben in die Fraktionssäle. Das heißt, oberhalb des Ganzen sind die ganzen, im Endeffekt, die Räumlichkeiten der einzelnen Fraktionen, ja, die immer dann halt gewählt worden sind für diese Legislaturperiode. Und dort finden auch immer diese Interviews statt. Also sprich, wenn irgendwo ein Interview irgendwie im Fernsehen mal gezeigt wird, im Bundestag, dann findet das dort oben statt. Das heißt, man ist durch die heiligen Hallen geschreitet. Das war schon ganz, ganz nett. Und dann, wie gesagt, in den Fraktionssaal, weil die CDU, CSU dort eingeladen hatte, dann dort hinein, relativ cleaner, großer Raum, also jetzt auch nicht mit viel pompös, aber sehr funktional. Das heißt, man hat eine Reihe ganz vorne, wo sozusagen die ganzen Personen sitzen, die auch dann, wie gesagt, in der CDU-Fraktionssitzung dort sitzen. Also sprich, denn wenn dann halt der Bundeskanzler mal anwesend ist, gibt es dann halt den Sitz für den Bundeskanzler, der Herr Söder, der Herr Spahn und so weiter und so weiter. Die haben dann halt ihre einzelnen Stühle auf so einem kleinen Podest und davor sitzt im Endeffekt dann halt die gewählten Abgeordneten. Roundabout, ich schätze mal, da passen so 300 bis 400 Personen dort rein. Also relativ großer Raum. Ein bisschen Beamer-Technik und so weiter. Ja, das Ganze fing dann damit an, dass ein Abgeordneter, namentlich zu nennen Marvin Schulz, der dort eingeladen hatte, das Ganze so ein bisschen ja eingeleitet hat und dann sozusagen die Personen vom Bundesblock, die halt eingeladen worden sind, dann halt die einzelnen Personen vorgestellt haben. Ich durfte, wie gesagt, auch dann oben auf diesem Podest sitzen und das Thema war in dem Fall dann halt AI und Blockchain. Also sprich, wie kann man diese Dinge zusammenbringen? Funktioniert das überhaupt? Muss man sich damit beschäftigen und ähnliches? Und im Vorfeld wurde dann erstmal von einem Professor, und zwar, ich muss ihn nachschauen, Thomas Fürstner, seines Zeichens Professor, der auch an dem Ripple Code mitgeschrieben hat. Sehr eloquenter Sprecher, muss ich sagen, sehr eloquent. Und der hat doch eine Keynote gemacht, die alles sehr dort beeindruckt hat, so möchte ich es euch mal sagen. Was war so ein bisschen Bestandteil der Keynote? Im Endeffekt, es ging um, wie kann man denn Technologien zusammenbringen und wie ist es denn in der Geschichte passiert? So, und ein Teil war, dass zum Beispiel Maschinen keinerlei Körper haben. Und das heißt, dass AI erstmal keinen Körper hat. Er hat das sehr, sehr schön beschrieben, und zwar AI weiß, was ein Sturz ist, also wenn man hinfällt, ist aber noch nie gefallen. Fand ich super. Mhm. Oder, ne, oder AI weiß, was ein Hindernis ist, ist aber noch nie ausgewichen. Wenn man das bedenkt, das ist vollkommen richtig, das ist reine Mathematik. Die Menschen im Gegensatz dazu, also sprich die Körper, die wir sind, bei denen ist es umgekehrt. Das heißt, eine AI lernt im Endeffekt, wie sie den Dingen ausweichen kann, wie sie den Dinge ja vielleicht auch adaptieren kann und halt auch sehen kann oder fühlen kann, also sprich mit Sensorik. Bei Menschen ist es umgekehrt. Wir haben den Körper und fühlen, sehen, hören, schmecken als allererstes. Wir können aber mit diesen Informationen überhaupt noch nichts anfangen. Das heißt, wenn man ein Kind, ein Baby ist, lernt man im Endeffekt über die Zeit, was ich mit diesen Informationen anfangen kann. Relativ langsam, ja, durch das Erwachsenwerden und so weiter. Aber das ist halt was ganz, ganz anderes. Das heißt, man muss es aus zwei Blickwinkeln betrachten. Was jetzt aber passiert, und das fand ich sehr spannend in dieser Keynote, dass diese Maschinen Körper bekommen. Also sprich, dass AI einen Körper bekommt, anhand von Sensorik, anhand von bestimmten Merkmalen. Robotik ist dann natürlich dazu nennen. Und er nannte dann das Thema Drohnen. Ja? Drohnen werden erstmal so als allgemein beschrieben, als vielleicht als Angriffswaffe, ja, weil man sie natürlich auch da drin vielleicht sieht. Aber das kann natürlich alles Mögliche sein. Also das kann ja nicht nur eine Drohne sein, die Angriffe macht, sondern es kann ja auch eine Wahrnehmungssache sein. Das heißt, es ist eine Sensorik, die erstmal wegen der Verkehrsüberwachung macht, die eine Planung von einem Haus forciert und so weiter. Das heißt, sie bekommt auf einmal Augen, Ohren sozusagen und halt Sensorik ringsrum. Das heißt, die AI bekommt einen Körper, um zu verstehen, dass sie ausweichen muss. Und das ist ein neues Bewusstsein dieser ganzen Geschichte. Und das fand ich sehr spannend, weil er das sehr, sehr eindrucksvoll hat zusammengebracht hat, dass das eine wirkliche Revolution ist der ganzen Technologie. Weil in der Vergangenheit war es so, wie gesagt, Mathematik hat etwas gelernt, konnte damit aber dann, ja, konnte nicht richtig fühlen. Und das wird sich ändern. Wie zerbrechbar dieses System dann ist und wie fragil diese ganzen Geschichten dann sein können, ist das halt abzuwarten. Aber das ist eine essentielle Frage, weil auf einmal diese Technologie sozusagen in das Bewusstsein drängt von uns. Das heißt, es verändert uns. Es verändert Gesellschaften, es verändert natürlich Technologie, es verändert gesellschaftspolitische Dinge. Und das ist ein neues Bewusstsein, was wir, glaube ich, und glaubt er auch, und bin ich auch der Meinung, was wir noch gar nicht sozusagen, ja, erfasst haben. Also sehr spannende Keynote.
Das stimmt. Also gerade der ganze Bereich AI wird in Zukunft sehr, sehr viel verändern. Auch wie man mit der AI spricht. Ich meine, viele sprechen natürlich auch gerne mit einer AI eher auf einer persönlichen Ebene und bringen da so ein bisschen Persönlichkeit mit rein, anstatt was eine AI schlussendlich wirklich braucht, ist klare Anweisungen, klare Befehle, klare nachvollziehbare Dinge. Das sind die besten Prompts, die du einer AI geben kannst. Schlussendlich fühlt es sich aber trotzdem so an, als würde man mit jemandem wirklich chatten und möchte um eine Information bitten, anstatt einen Befehl zu geben, die Information rauszurücken. Und da finde ich, sieht man halt auch, dass es sehr, sehr viele Menschen tatsächlich versuchen, einer AI eine Persönlichkeit zu geben. Und die Agents sind da ja sogar bei, weil du kannst ja Agents sogar Skills mit an die Hand geben. Und Skills können natürlich halt auch Antwortmöglichkeiten sein, in welcher Art und Weise eine Antwort dir präsentiert sein soll, dass es zu deinem Charaktertypen passt.
Korrekt, korrekt. Also er bezifferte das so, dass halt die eigentliche Lücke ist nicht die Intelligenz, also sprich die Adaptionsleistung von uns Menschen Richtung AI, um das zu verstehen. Die eigentliche Lücke ist im Endeffekt die Zurechenbarkeit. Das heißt, wenn jetzt diese AI irgendetwas tut, was auch immer, ja, also gute Dinge, schlechte Dinge, wie auch immer, ist dort ja keine physische Instanz hinter. Also da ist ja niemand, den ich da irgendwie zur Rechenschaft ziehen kann.
Mhm.
Und das ist ein Problem für, und das war dann der politische Umkehrschluss, für diesen Bundestag, das fand ich sehr schön, das ist ein Problem vielleicht für die Demokratie. Weil, wenn ich etwas nicht zuordnenbar habe, wenn ich nicht etwas zuordnen kann zu einer Person, zu einem Recht, zu einem Gesetz, was mache ich denn damit?
Mhm.
Es ist eine Gefährdung des ganzen Systems. Fand ich spannend, diesen Ansatz. Ja? Kann man, wie gesagt, differenter Meinung sein. Aber es geht um Nachweisbarkeit. Da kommt man jetzt wieder zu dem zu der Nachweisbarkeit. Komme ich gleich dazu, zu meinem Speech. Wie kann ich das denn nachweisen? Also wie kann ich denn im Endeffekt diesem Agent, dieser Technologie, dieser Drohne, diesem AI-Bot, was auch immer, wie kann ich dort eine Nachvollziehbarkeit hineinbringen? Die Antwort hat er natürlich nicht geliefert. Die Antwort muss, und das war dann so der Peaks Richtung Regierungsverantwortung, die Verantwortungsbewusstsein und auch die Weichenstellung muss von der Regierung kommen. Ob die jetzt von der Deutschen kommt oder europäisch oder weltweit, was auch immer. Aber es muss dort Verantwortungsbewusstsein muss dann da sein, dass dieses dann halt auch irgendwann mal geschieht. das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Ja. Weil das kann, wenn ich diese Verantwortung nicht habe und diese Nachvollziehbarkeit nicht habe, kann das halt zu einer Gefährdung sämtlicher Instanzen natürlich auch kommen.
Da wäre auch eine Reaktion einfach mal interessant, weil schlussendlich liegt es ja jetzt auf Seiten der Bundesregierung nach dem Motto, okay, das muss von der Bundesregierung kommen. Was sagt jetzt zum Beispiel die Bundesregierung, wenn sie sagt, nö, wir sehen die Verantwortung bei den Unternehmen, die das rausbringen und wenn ihr euch nicht darum kümmert, müssen wir es verbieten. Also es gibt ja gerne mal solche Verbotsstrukturen.
Genau, ja, aber genau umgekehrt, das fand ich sehr spannend, war der Fall. Es hat sich tatsächlich, haben sich dann dort diese Personen auch geäußert und haben gesagt, nein, wir arbeiten dran.
Cool.
Genau an dem Tag, wo wir da waren, gab es sogar einen großen KI-Gipfel im Bundeskanzleramt, wo dann halt auch mit Vertretern, sowohl technologisch als auch Sozialverbände und ähnliches, es waren sehr, sehr viele Leute wohl mit am Tisch, er hatte jetzt keine Namen genannt, darf er wahrscheinlich auch nicht, dort das Thema diskutieren. Also wie kann man das gesellschaftspolitisch dieses Thema denn verankern, ohne so die Demokratie, die Hürden aufzubauen, dass es halt technologisch nicht mehr funktioniert. Weil wir müssen natürlich technologisch fortschreiten, um natürlich auch wettbewerbsfähig zu sein. Man darf es nicht zu sehr einschränken, man muss aber Rahmenbedingungen schaffen. Und diese Rahmenbedingungen sind wohl in einem KI-Gesetz in der Vorbereitung, was dann halt im Endeffekt da diese Rahmenbedingungen halt geben soll. Also fand ich spannend, weil das war so ein bisschen aus dem Nähkästchen natürlich geplaudert. Ich meine, gut, jetzt wissen wir alle, dass natürlich dran gearbeitet wird im Hintergrund, aber dass wirklich explizit an diesen Themen und auch an den Gedankengängen gearbeitet wird, das war mir neu. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das wirklich auch dann so, ja, sehr offensiv auch gesagt wurde.
Das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man halt sieht, dass von der Regierung, also seitens der Regierung auch wirklich scheinbar mit Hochdruck dran gearbeitet wird und das Thema nicht erstmal laufen gelassen wird, bis es an einem Punkt kommt, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber gerade überhaupt nicht mehr gut für uns und jetzt müssen wir erstmal hier wieder was klein machen, hier wieder was verbieten, bis wir überhaupt die Möglichkeit haben, die vernünftigen Gesetzesentwürfe überhaupt vorzubereiten, sondern ja, aber das, da sieht man, dass das gelingt gar nicht so an die Öffentlichkeit, aber es ist jetzt halt schön zu hören, so von der Innenseite heraus, dass da auch wirklich tatsächlich Prozesse stattfinden.
Ja, auch die, man muss dazu sagen, was mich auch sehr überrascht hat, also es klingt dann so abwertend, aber was ich sehr spannend fand, war, alle diese Personen haben ein sehr hohes Know-how. Also es ist nicht so, dass man irgendwie darüber spricht und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, man, das kommt gar nicht an oder das merkt man, dass das, dass man über Dinge spricht, wo der andere nicht weiß, worüber man spricht. Nein, ganz im Gegenteil. Hohes Fachverständnis. Wirklich, sowohl was KI-Technologie angeht, was Agents angeht, was die Blockchain-Technologie angeht, was Layer of Trust angeht, was Data Center angeht, was gerade das Thema Souveränität natürlich angeht, also sprich, wie kriege ich Souveränität in dieses ganze System? Das kann bis zu einer Spitze führen, dass man sagt, hey, ich mache es nur noch offline oder ich teile nur noch diese Information mit einem bestimmten Kreis. Das heißt, ich hole nur Informationen sozusagen der Regierungsverantwortung mit in diese KI-Tools hinein oder. Also es gibt natürlich 1000 Spielwiesen. Aber wie das zusammenhängt, das war durchaus bewusst. Hatte mich, wie gesagt, positiv, sehr positiv überrascht. Sehr hohes Fach-Know-how, was dort mit am Tisch saß. Ja, ganz klar.
Mhm.
Spannend.
Definitiv.
Ja. Mein Beitrag war dann dazu, dass ich ein bisschen ausgeholt habe. Und zwar, dass es 4 Dinge gibt, die man halt beachten muss. Ja, also ein Ding war im Endeffekt Identität. Das war das Hauptmerkmal, das haben wir auch im letzten Podcast hatten, das auch schon. Das heißt, wie können die Agenten technologisch überhaupt einer Identität zugewiesen werden? Das war das auch, was auch in der Keynote dann halt auch gesagt wurde. Wenn ich die Identität nicht habe, kann ich damit nichts anfangen, weil ich es nicht zurechenbar habe. Ja, ich habe keinen Zugriff dazu. Das heißt, Identität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt war natürlich dann, wem gehört diese Technologie? Da war natürlich eine große Diskussion darum, Souveränität. Also sprich, wenn ich Technologie dort habe und das über große Tech-Firmen sozusagen dann halt aufdiktiert wird, macht das Sinn, damit zu arbeiten? Macht das Sinn, nicht damit zu arbeiten? In welchen Fällen? Gibt es irgendwie andere Lösungsmöglichkeiten und ähnliches? Also sehr schöne Diskussion, sehr, sehr offen geführt. Das heißt, dass ein Punkt, wie gesagt, war dann halt, wem gehört denn dieses Ganze? Dann logischerweise, was darf denn Technologie überhaupt? Rahmenbedingungen. Da war dann sehr stark natürlich auch die Gesetzgebung gefordert und auch so ein bisschen haben wir da diskutiert, was kann man dort überhaupt tun. Ein Punkt, den wir beim letzten Mal auch schon aufstieß und natürlich logisch in diesen ganzen Prozess hineingehört, es müssen Mehrheiten gefunden werden. Also auch für diese Rahmenbedingungen, für diese Regularien, für die Compliance, die meinetwegen dann auch dort beschlossen wird in der Bundesregierung, müssen natürlich auch Mehrheiten gefunden werden, die nicht so einfach zu finden sind. Auch wenn man vielleicht in der Regierungsverantwortung ist, bestimmte Dinge, bestimmte Gesetze müssen halt auch von anderen getragen werden. Und dafür braucht man halt auch Mehrheiten. Diese zu finden, sind teilweise nicht so leicht, teilweise lokal vielleicht leichter zu finden. Aber also es war sehr offensichtlich, dass diese Mehrheiten vielleicht nicht unbedingt überall zu finden würden. Kleine Randnotiz dazu und das war dann natürlich so ein bisschen der Aufschrei in dem ganzen Saal, weil viele, ich sag mal, Kryptomenschen logischerweise dann dort saßen, dass sich dort die CDU hingestellt hat und hat gesagt, hey, mit uns wird es diese Haltefriständerung, die gerade in Diskussion ist, also steuertechnisch, mit uns wird es diese Änderung nicht geben. Das war natürlich so ein bisschen der Aufschrei, so juhu, genau, wir wählen euch alle wegen der Haltefrist, weil ihr nicht die Haltefrist ändert. Wie auch immer. Also da ging es um Rahmenbedingungen. Ja, und der dritte Punkt ist natürlich, und das hatte sehr stark auch in der Keynote, wurde es ja auch reflektiert, wer haftet. Also wenn irgendwas passiert. Ja, wenn der Agent entscheidet, der gerade in meinem Auto, mein Auto selbstständig fährt, es passiert vor mir ein Unfall. Wie entscheidet dieser Agent, fahre ich jetzt in die rechte oder linke Mauer oder fahre ich geradeaus durch die Menschenmenge? Diese Entscheidungsmatrix, diese Dinge, wer haftet dafür? Das ist heute überhaupt nicht geklärt. Also das heißt, wenn ich dort dem Ganzen sozusagen eine Identität gebe, muss ich diese Haftungsfragen klären. Nicht einfach. Gar nicht einfach, aber da könnten natürlich historische Dinge, da könnten natürlich technologische Dinge einfließen und ich hatte dann fallen lassen, know your customer, know your agent, also sprich der nächste Iterationsschritt, dass ich halt alle diese vier Dinge zusammenfassen muss, um halt eine Information über den Agenten im Endeffekt zu bekommen.
Das heißt, das werden die so gesehen aus deiner Sicht auch die vier Hauptbestandteile eines Know Your Agent Prozesses. Ja.
Absolut, genau, richtig. Man kann es dann im Englischen, ich habe es mir sogar nochmal notiert, also Identity, Principle, Constraints und Liability. Also sprich, dann halt, wer haftet. Das sind die vier Punkte, die ich sehe, die wichtig sind für solch einen Agenten. Wie gesagt, da gibt es schon Tools, auch am Markt, auch natürlich von großen Herstellern, genau diese die Punkte auch abdecken. Wenn man aber in die dezentrale Welt natürlich geht, und das war so ein bisschen dann der Aufhänger, sind diese Punkte ja gar nicht da. Also sprich, wenn ich das auf einer Blockchain ablege, diese Agenten, brauche ich halt diese Dinge, also Identität und so weiter und so. Wird auch viel dran gearbeitet. Es waren auch einige Lösungsvertreter dann dort von bestimmten Blockchains, die das dann natürlich auch nochmal gesagt haben und offeriert haben, hey, man könnte mit den und den Lösungen, mit den und den Chains könnte man das dann halt lösen. Ich für mein Gefühl muss sagen, dass das natürlich alles noch nicht fertig ist. Das ist ein Prozess. Man sieht, dass an dieser Infrastruktur massiv gebaut wird, dass halt viele sich damit beschäftigen und ich glaube auch, dass da sehr, sehr gute Dinge bei rauskommen. Das ist aber alles noch nicht fertig. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also Souveränität ist ein Thema, KI ist ein Thema, Blockchain, wie gesagt, war ein Thema. Was dann noch so ein schöner Cliffhanger war, war im Endeffekt Agent-to-Agent-Payment. Also, dass immer mehr natürlich automatisiert wird und damit eine Parallelwirtschaft geschaffen wird, wo halt Agenten selbstständig Agenten bezahlen. Also tracken, abrechnen, bezahlen und so weiter. Und dieses vollautonome Agent-to-Agent-Payment, das wird das heiße Ding über die nächsten Monate, Jahre sein. Weil da gibt es, wie gesagt, viele Stellschrauben, was dann hier Identity und Ähnliches angeht. Aber nicht nur die rechtlichen Fragen sind dann da, sondern wenn ich dort diese Agenten-zu-Agenten-bezahlte Sachen habe, und ich nur virtuelle Dinge, also sprich, ich kaufe jetzt meinetwegen eine Aktie, dann kann ich die vielleicht in meinem Depot sehen, alles fein. Was passiert aber, wenn ich physische Dinge kaufe? Dann haben wir den nächsten Iterationsschritt, kleiner Cliffhanger, dann haben wir nämlich dann Know Your Asset, also sprich, was passiert dann hinten dran? Ich muss halt auch wissen, ist das wirklich echt? Echtheitszertifikate und Ähnliches. Also da passieren einige Dinge in dem Gespräch, in dem in diesem Forum. Das war schon sehr, 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 sehr spannend. Also ja, es war diesmal auch öffentlich, muss ich vielleicht auch dazu sagen. Das heißt, jeder konnte auch daran teilnehmen. Das war anders als in den letzten Roundtables. Dort war es eine sehr, ich sag mal, elitäre, vielleicht auch geschlossene Gesellschaft. Dieses Mal war es halt auch der Öffentlichkeit zugänglich. Klar, man musste sich anmelden und so weiter, aber ansonsten hätte dort jeder halt auch daran teilnehmen können. Was wir gemerkt haben, ist, dass das Interesse sehr hoch ist. Also man hatte so mit 100, vielleicht 200 maximal Leuten gerechnet und es waren noch deutlich über 200 Personen in diesem Raum. Und also sprich, das Interesse war gesteigert.
Es ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich fand den Begriff auch dieser Parallelwirtschaft sehr interessant, weil gerade auch wenn es mit dem Zahlungsverkehr tatsächlich dann auch so läuft, dass das auch über automatisierte Prozesse mit Agents läuft, die dann von sich aus Bestellungen aufgeben, um das Inventar wieder aufzufüllen, damit keine Lagerplätze leer bleiben, was auch immer, optimierte Lagersysteme mit AI und das alles automatisiert wird. Das wird, denke ich mal, auch in Zukunft noch ein extrem spannendes Thema werden, definitiv.
Ja, absolut, genau. Also es ist nicht mehr wegzudenken, das war auch ganz klar. Also niemand hat das in Frage gestellt, ja, dass das irgendwie wieder verschwindet oder so. Ja? Hauptthemen war nur Souveränität, also sprich, wie kriege ich dort meinen eigenen Footprint da rein? Ich hatte den dann angeregt, dass diese Protokolle, also sprich, diese Infrastruktur ist ja heute noch nicht fertig. Es wird immer so als gegeben hingenommen. Das ist aber nicht richtig. Natürlich gibt es große Firmen auf diesem Erdplaneten, die hauptsächlich in den USA ansässig sind, die sehr viel Know-how dort natürlich auch in den Markt bringen, wo wir alle partizipieren von, was wir auch vielleicht auch täglich nutzen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass natürlich die Protokollebene, also sprich, es wurde Infrastruktur gebaut und das, was obendrauf gesetzt wird, noch nicht festgeschrieben ist. Das kann man so ein bisschen mit dem frühen Internet, hatten wir glaube ich schon mal vergleichen. Das heißt, es gab dann irgendwann das Internet, dann gab es irgendwie die Infrastruktur dazu, es wurden die Leitungen gelegt, es wurde alles fertig gemacht und dann kamen die Protokolle obendrauf. HTTPS, bla 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 bla. Mhm. Also sprich, diese Protokollebenen sind noch nicht klar. Und an diesen Protokollen zu schreiben und diese Protokolle vielleicht auch vorzugeben, das ist der Ansatzpunkt. Das heißt, wer die Protokolle schreibt, legt auch die Regeln fest. Das war im Endeffekt mein Ansatz und auch so ein bisschen Richtung Regierung geschaut, zu sagen, hey, legt doch diese Protokolle fest, weil dann könnt ihr auch das Regelwerk dazu machen. Nur Regeln festzulegen anhand der Protokolle, die schon da sind, macht keinen Sinn, sondern ihr müsst die Protokolle vorgeben. Wir haben in Deutschland ein sehr, sehr großes Know-how, wir haben sehr gutes Ingenieurwesen, wir haben sehr viel Information, wir können das. Und ich glaube, wir schaffen das auch, wenn wir dort aber natürlich Gas geben. Und ja, das war sehr, sehr spannend. Auch im Nachgang hatten wir dann nochmal ein bisschen Diskussion. Und ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, genau.
Klingt auf jeden Fall nach auch einem sehr erfolgreichen Roundtable. Gerade wenn man jetzt auch so raushört, was da wirklich für ein Know-how ist und dass die Bundesregierung damit Druck auch dran arbeitet und mitarbeitet und mitgestalten möchte vor allen Dingen und nicht wieder auf eine komplette Ablehnung zu einem gewissen Thema kommt.
Korrekt, genau, richtig. Also ich bin da sehr euphorisiert und sehr positiv herausgegangen, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich das Gefühl auch hatte, es bewegt sich was. So, um mal so einen ganz tollen Satz zu nennen, ein Ruck geht durch Deutschland. Ja. Genau, nee, fand ich gut. Also wirklich, wirklich gut. Also gute Sprecher, gutes Forum, natürlich auch in dem Rahmen, natürlich auch sehr schöne Location und ja. Also ich hoffe, dass das doch des Öfteren durchgeführt wird, weil ich glaube, man braucht auch solche Formate, wo natürlich auch Experten, wo natürlich auch andere Personen Impulse geben. Man kann ja nur Impulse geben, weil die Entscheidungsgewalt liegt ja woanders. Dafür haben wir sie gewählt. Dafür müssen sie halt auch diese Gesetzgebung, diese Regularien natürlich auch einstellen. Aber ich glaube, sie sind auf gutem Weg. Das will ich damit sagen. Ja.
Das hört sich doch auch nach Zufriedenheit an. Sehr gut.
Richtig, genau. Ja, mit dieser Zufriedenheit sollten wir heute mal unsere Zuhörer, Zuschauer auch entlassen. Also sehr positiv gestimmt, Ach ja, genau, der IPO von SpaceX, wer investiert hat, herzlichen Glückwunsch. Genau, immer schön vorsichtig und schauen, ja, keine Finanzberatung machen wir hier. Und wie gesagt, das Thema KI, Blockchain, das ist ja nicht mehr wegzudenken und es wird immer spannender in diesem Thema. Ja,
ganz genau. Und ich fand das auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du gesagt hast, wo wir uns so in der Internethistorie befunden haben, dass ja dann auch erstmal die Infrastruktur ausgelegt wurde. Ich meine, damals hat jedes Haus mit einer Kupferleitung gearbeitet und ich kann mich noch an unser ISDN 6000 erinnern. Das ist heute gar nicht mehr denkbar. Damit kannst du noch nicht mal mehr wirklich eine Webseite öffnen, ja. Zumindest die Ladezeit wäre einfach absurd. Du konntest nicht gleichzeitig telefonieren und im Internet surfen, weil du dann diese schönen Geräusche am Hörer bekommen hattest. Du musstest dich entscheiden. Dann ging es weiter, dann konntest du im Internet auf einmal Creator sein, du konntest erstellen, was ja dann auch riesig geworden ist mit Facebook, mit Instagram, was haben wir da für eine Weiterentwicklung des Internets gesehen? Dann wurde das Internet schneller, besser, Glasfaser, dann kam Ausbau des 5G-Netzes, damit wir überall möglichst Internet haben. Gut, da hängen wir vielleicht auch hier und da noch ein bisschen, so ein kleiner Seitenhieb nochmal. Und nee, dann musst du dir vorstellen, minimal. Und dann kommt Spacelink um die Ecke, wo du quasi das Internet von überall aus dem All ziehen kannst. Also ihr seht diese Entwicklung und wie schnell sie geworden ist und wo wir jetzt mit AI stehen und gerade mal anfangen, die Protokolle aufzubauen. Wisst, was da noch für ein exponentielles Wachstum hinten dran kommen kann. Das heißt, dieses Thema ist wirklich, das wollte ich damit nochmal unterstreichen, nicht mehr wegzudenken in der Zukunft.
Ja, absolut. Und wie gesagt, ganz klare Aufforderung, jeder sollte sich mit diesem Thema beschäftigen. Im kleinen oder im großen Maße. Was, glaube ich, eine schlechte Idee ist, zu glauben, dass das an einem vorübergeht. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. So. Also mit dem Thema, ja, oder mit der Aufforderung, glaube ich, sollten wir heute unsere Zuhörer mal alleine lassen. Wir sorgen dafür auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall für ein bisschen Spaß, für ein bisschen Aufklärung und ein paar Informationen. Ja, in dem Sinne. Stefan, herzlichen Dank, hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank an die ganzen Zuhörer, Zuschauer. Ja, unsere Community wächst da auch. Das freut uns sehr. Und ja, wie gesagt, immer den Daumen hoch, den Klickbacken und diese ganzen allen tollen Dinge immer schön draufdrücken, damit man auch die nächsten Folgen nicht verpasst.
Folgen, abonnieren, liken. Richtig.
Ach, guck mal, jetzt machen wir die Werbung.
Gerne auch Kommentare schreiben, wie ihr möchtet.
Ja, genau.
Themenvorschläge, genau. Falls euch zu dem Thema Blockchain AI
absolut
was auf der Seele brennt. Schreibt gerne einfach mal in die Kommentare rein und dann freuen wir uns natürlich auch, eure Themen mal in Zukunft abhandeln zu dürfen.
Absolut. So. Stefan, vielen lieben Dank. Wir sehen uns und hören uns in den nächsten Folgen. Danke für heute.
Sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.